Für Natascha, Ilona Picher-Hübert.
But I'm a Cree, I am a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here.
Der Song läuft in Endlosschleife auf meinem Player. Ich betrachte mein Gesicht im Spiegel. Wer ist diese Fremde, die mir entgegenblickt? Ein Creep? Ein Weirdo? Wer bin ich? Gibt es mich überhaupt? Werde ich diesem Irrsinn je entkommen? Meine Gedanken reisen zurück an jenen Tag, an dem ich hoffte, mein Leben würde endlich beginnen. Es war einer jener seltenen Augenblicke, in denen ich die Wohnräume im Erdgeschoss betreten durfte, um nötige Hausarbeiten zu erledigen. Und ich erlebe diese Szene zum tausendsten Mal, gerade so, als wäre es heute. Er, ich nenne ihn nicht bei seinem Namen, das ist das Einzige, was ich ihm je verweigern konnte. Draußen im Garten, wie er wütend mit der neuen Heckenschere die dichten Thuja-Büsche malträtiert, das Gesicht hochrot und verzerrt, laute Flüche ausstoßend. Und dann mein Blick auf die offene Gartentüre. Er hatte vergessen, sie zu schließen, als er vom Baumarkt zurückkam. Ich überlege nicht lange. Mein Atem stockt für einen kurzen Moment. Jetzt oder nie. Dann renne ich los. Mein Herz klopft raus durch den Garten auf die Straße. Es rauscht in meinen Ohren. Meine billigen Flipflops rutschen mir von den Füßen. Ich stolpere, strauchle, fange mich wieder, laufe weiter. Immer schneller. Nur weg. Nur weg. Meine Lungen brennen. Irgendwann sehe ich Menschen. Ich höre mich selbst rufen und schreien. Wage es nicht stehen zu bleiben. Haste einen kleinen Weg entlang zwischen Schrebergärten hindurch. Ist er hinter mir? Ist das sein Atem, der kühl und feucht auf meine schweißnasse Haut trifft? Ich spüre nahezu, wie seine grobe Hand mich am Nacken packt und zurückzerrt. Nicht aufgeben, lauf weiter, lauf, gib nicht auf, sonst bist du verloren. Plötzlich tauchen vor mir drei Gestalten auf, zwei Männer und ein Junge, sie kommen direkt auf mich zu. Hilfe, bitte, rufen Sie die Polizei! Die drei starren mich erstaunt an. Einer von ihnen zuckt mit den Schultern. Dann gehen Sie einfach an mir vorüber. Tut mir leid, ruft er noch zurück. Ich hab kein Handy dabei. Aus. Jetzt ist alles aus, ich bin verloren. Zitternd und keuchend stehe ich am Randstein. Was soll ich nur tun? Mit letzter Kraft klettere ich über den nächstbesten Zaun, nehme meinen Mut zusammen und klingle an einer Tür. Niemand öffnet. Aber da sehe ich eine Frau am offenen Fenster stehen. Ich klopfe an den Rahmen. Bitte, helfen Sie mir, bitte, bitte rufen Sie die Polizei, ich bin entführt worden, bitte, helfen Sie mir, bitte, ich bin. Die Frau sieht mich misstrauisch an. Na gut, aber bleiben Sie, wo Sie sind, kommen Sie keinen Schritt näher. Ich stehe zitternd vor einer fremden Tür, allein und frei, zum ersten Mal seit mehr als 8 Jahren. Meine Geschichte war die Enthüllung des Jahrzehnts. Nicht nur die Wiener Gazetten glänzten täglich mit neuen Schlagzeilen. Nein, TV-Sender, Journalisten und Pressevertreter aus aller Welt rissen sich um ein Interview mit mir. Ich wurde herumgereicht wie ein reifer Apfel. Unzählige Male erzählte ich das Drama meiner Entführung. Wie es war, als er mich, damals gerade einmal 10-jährig, auf meinem Weg zur Schule abfing und in seinen Wagen zerrte. Wie es war, mein Leben auf gerade einmal 5 Quadratmeter in einem Kellerverlies eingesperrt. Wie es war, seine Sklavin und Leibeigene zu sein. Ob ich mich schuldig fühlte, jetzt, da er sich nach meiner Flucht selbst das Leben genommen hatte. Und ich antwortete brav auf jede noch so demütigende Frage, erzählte alles, Dumm und naiv wie ich war, ließ ich mich auf jedes mediale Spiel ein. Die Home Story mit meiner Mutter, sie tränenreich in Szene gesetzt mit einem Foto, das uns beide in glücklichen Tagen zeigte, umrahmt von einem schmuddeligen, vergilbten Passepartout, in einem zerbrochenen Rahmen als aussagekräftiges Symbol unserer zerrütteten Familiengeschichte. Meine Auftritte in Talkshows, mein Gesicht in Großaufnahme, die starren Züge, die Lider flackernd, weil ich es nicht gewöhnt war, mich auf einen Gesprächspartner zu konzentrieren, in ein anderes Augenpaar zu blicken. Meine Sprache, wie ich dachte, klug gewählt und doch nur erlernt aus den Fernsehsendungen, die er mir zu sehen gestattete. Es gab für mich in meiner Gefangenschaft kein Gegenüber. Es gab keinen Austausch, keine Reaktion und keine Antworten auf Fragen, die andere Kinder zu stellen gewöhnt sind. Meine Welt war eine künstlich geformte und genauso benahm ich mich. Was wusste ich schon von den Regeln der Gesellschaft, von all den unausgesprochenen Normen und Konventionen, von den Mechanismen der Unterhaltungsbranche? Ich sog jede mir gewährte Aufmerksamkeit auf wie ein Schwamm. Ich wurde endlich gesehen, endlich gehört. Meine Tortur war vorüber und niemand hatte mich davor gewarnt, dass sie eigentlich erst begann. Dann nämlich, wenn die erste Welle der Zuwendung von einer Woge der Ablehnung und der bösartigen Sensationslust abgelöst würde. Ich war dumm genug, alles für bare Münze zu nehmen, was man mir gab. Alles für die lang erhoffte und in endlosen dunklen Stunden erbetene schützend mütterliche Hand zu halten, die man mir endlich entgegenhielt. Für mich schien alles echt. Die Aufmerksamkeit, die Neugierde, die Anteilnahme, das Mitgefühl. Ich sonnte mich in dem Licht, nachdem ich mich all meine einsamen Nächte hindurch immer gesehnt hatte. Endlich geliebt. Endlich frei, endlich ich sein. Wie konnte ich ahnen, dass man sich insgeheim über mich lustig machte, über meine Aussprache, meine Gestik, meine Mimik, dass ich nicht mehr war als eine Schlagzeile, die morgen schon durch eine noch spektakulärere ersetzt sein würde, ausgetauscht durch einen größeren Skandal, ein morbideres Verbrechen, durch noch mehr Unterstellungen, noch mehr Schmutz und noch mehr Geheimnis, das es gnadenlos zu enthüllen galt. Aber was habe ich getan, um das zu verdienen? Woher kam dieser Hass, diese Häme? War mein Wunsch, ich selbst zu sein, ein Verbrechen? Was erwartete diese Welt von mir, die ich doch gar nicht kenne? Die ersten negativen Pressemeldungen rauschten wie eine gewaltige Lawine über mich hinweg, begruben mich unter sich, rissen mich mit sich und brachten alles, was ich glaubte, mir geschaffen zu haben, zum Einsturz. Erneute Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Welche Rolle spielt sie wirklich? Alles? Nur Lüge? Über Nacht wurde jedes Wort, das ich sagte, zum Hirngespinst erklärt, zur überbordenden Fantasie einer geltungssüchtigen jungen Frau. Wie eine Meute von Wölfen hetzten mich plötzlich diejenigen, die sich eben noch meine Beschützer nannten, durch den Dschungel der Medien. Hassschreiben füllten meinen Briefkasten und mein Telefon stand nicht mehr still. Mit einem Mal war ich ein schräger Vogel, ein Creep. Ein Weirdo. Das Mädchen, das den erwachsenen Mann verführte, das sich Lügengeschichten ausdenkt, das in Wahrheit mit dem angeblichen Entführer in Skiurlaube fuhr und Tango tanzte. Mit einem Mal nicht mehr Opfer, sondern Täter. Man ließ kein gutes Haar mehr an mir, meine Art zu sprechen, mich zu bewegen, meine Frisur, meine Kleidung, mein Gewicht, alles an mir war plötzlich hassenswert. Wisst ihr eigentlich, wie weh dieser Hass tut? Wisst ihr wirklich um meine Ängste und Sehnsüchte? Wisst ihr, wer ein Kind sich fühlt, eingesperrt, allein, in einem dunklen Keller, und nur dein Kerkermeister entscheidet darüber, ob du Licht oder Nahrung bekommst? Wisst ihr um meine 3096 Tage und Nächte? Wisst ihr eigentlich, was ihr tut? Nein, nein, das wisst ihr nicht. Ihr steckt schon lange in den Planungsphasen eurer nächsten Talkshows, in denen ihr immer weiter die Seelen immer neuer Opfer zerpflückt. Nennt sie, solange es euch beliebt, eure Honigmäulchen, weil sie euch, für eine Weile zumindest, all den klebrig, süßen, verderbten Schmutz in eure Ohren flüstern, von dem ihr in euren angepassten, spießigen Leben insgeheim träumt. Ihr treibt weiter euer Schindluder mit all jenen, die in eure Fänge geraten. Ihr seid nichts weiter als Mistkäfer, die Tag für Tag im Dreck wühlen, während ich mich aus meiner eigenen Kraft heraus über euch erheben werde, wie eine Schwalbe durch dichte Baumkronen hindurch, der unendlichen Freiheit des Himmels entgegen. Ich bin kein Creep, kein Weirdo. Ich bin kein Opfer mehr. Ich bin Natascha Kampusch. Natascha Kampusch wurde am 2. März 1998 als Zehnjährige auf ihrem Schulweg im 22. Wiener Gemeindebezirk von dem arbeitslosen Nachrichtentechniker Wolfgang Prikropil entführt und im Kellerverlies seines Hauses in Gensendorf festgehalten. Nach mehr als 8 Jahren, am 23. August 2006, konnte sie sich durch Flucht aus der Gefangenschaft befreien. Ihr Entführer nahm sich noch am selben Tag das Leben. Das Schicksal Natascha Kampuschs löste ein weltweites Medienecho aus. Nachdem sie nicht dem von der Gesellschaft gewünschten Opfertypus entsprach, schlug die ihr anfänglich entgegengebrachte Zuwendung in Hass und Abneigung um. Es begann eine beispiellose Opfer-Täter-Verkehrung. Ihr Martyrium wurde nicht nur angezweifelt, sie selbst wurde mehrfach als Mittäterin beschuldigt und sogar ihr eigener Vater stellte öffentlich die Aussagen seiner Tochter in Frage. Immer wieder versuchte sie, sich in TV-Auftritten und Zeitungsinterviews gegen die ungerechtfertigten Vorwürfe und Angriffe zu behaupten. Natascha Kampusch lebt heute in Wien. Ein Teil des Hauses, in dem sie gefangen war, wurde ihr per Gericht als Entschädigung zugewiesen. Den anderen kaufte sie der Mutter ihres Entführers ab, um zu verhindern, dass irgendjemand etwas Komisches damit tut. Das Kellerverlies ließ sie mit Beton zuschütten. Seit mehr als 5 Jahren benutzt sie keine Busse und U-Bahnen mehr, da sie immer noch Anfeindungen und Übergriffe in der Öffentlichkeit zu befürchten hat.